Römer 8. Da steht das, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, die wir ihn lieben. Alle Dinge. Also egal, was wir heute Morgen alles gehört haben, das waren alles Zeugnisse, ja. Dass alle Dinge uns zum Besten dienen, wenn wir ihn lieben. Steht Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Sind wir nach seinem Vorsatz berufen? Dann dienen uns alle Dinge zum Besten. Ja, egal, was man auch gerade gar nicht versteht, du sagst Danke und sagst, okay, es muss mir zum Besten dienen, da gibt es eine Wende. So, und das ist heute meine Predigt. Wir gehen mal in Esther hinein. So, und letzte Woche war ein Purimfest, ja, da wurde Purim gefeiert. Wisst ihr was, Purim, das heißt eigentlich los, das heißt würfeln. Und da wurde gewürfelt und deshalb wird da ein Fest draus gemacht. Seltsam, ne? Da denkt man, warum wird denn da ein Fest draus gemacht, wenn man würfelt? Also Esther 3, da steht etwas von einem Haman. Und hier steht, und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es geboten, aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Also Haman war ein Agagiter, steht Vers 1, und er war zu höherer Macht und Würde berufen, er wurde zu einem Fürsten. Und das hat ihn hochmütig gemacht und ein Agagiter, habe ich dann gelesen, ist ein Amalekiter. Und aus Amalek, die waren ziemlich, das ist ein Geist. Ja, und ich will jetzt ein bisschen darauf eingehen, dass das ein Geist ist, der immer noch auf dieser Erde ist und der immer und immer und immer gegen Juden, aber auch gegen Christen wirkt. Das ist ein Geist und man muss aufpassen. Und dieser Haman war ein Amalekiter, er war ein Hagiter. Und er hatte ein Biss gegen Israel. Er hatte eine Wut gegen Israel. Und nun gab es da einen in diesem persischen Reich, der beugte sein Knie nicht vor Haman. Und dann hört er, und er macht natürlich Nachforschung, wer ist denn dieser Mordechai? Mordechai ist ein Jude. Und es war ihm nicht genug, nur diesen einen Juden zu vernichten. Nein, er wollte ganz Israel vernichten. Er wollte alle Juden vernichten. Und der war schlau. Es ist nicht, dass der dumm war, er war schlau. Und deshalb durch diese Schlauheit, es ist so eine gewisse Weisheit, die Schlangen sind auch schlau, ja. Und durch diese Schlauheit ist er an Macht gekommen, ist hochgekommen. Und er überführt dann seinen Fürsten, seinen König und sagt, lass uns ein Gesetz machen. So, doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand zu legen, sondern weil man ihm das Volk der Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich Ahasverus, das Volk Mordechais, zu vertilgen. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr der Regierung des Königs Ahasverus, wurde das Pur, das ist das Los, vor Haman geworfen, über die Tage und Monate, und es fiel auf den 12. Monat. Das ist der Monat Adar. Adar ist Februar, Anfang März. Da sind wir gerade noch drin. Nisan fängt dann an, wenn Passa ist. So, und jetzt sind wir im Adar. Und Haman sprach zum König Ahasverus, es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs. Ihre Gesetze sind anders als die aller Völker und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht, so dass es dem König nicht geziemt, sie gewähren zu lassen. Wenn es dem König gefällt, so werde ein Schreiben erlassen, dass man sie umbringen soll, dann will ich 10.000 Talente Silber abwiegen und in die Hände der Schatzmeister, damit man es in die Schatzkammern des Königs bringe. Da zog der König seinen Siegelring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedats, dem Agagiter, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir geschenkt und das Volk dazu, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Da rief man die Schreiber des Königs am 13. Tag des ersten Monats und es wurde ein Schreiben erlassen, ganz wie Haman es befahl, an die Satrapen des Königs und an die Statthalter in allen Provinzen und an die Fürsten jedes Volkes in der Schrift jeder Provinz und in der Sprache jedes Volkes im Namen des Königs Ahasveros wurde es geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt. Und die Briefe wurden durch Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, dass man alle Juden vertilgen, erschlagen und umbringen solle. Junge und alte, Kinder und Frauen an einem Tag, nämlich am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Und dass man zugleich ihren Besitz rauben dürfe. Wow, was für ein böser Erlass. Und der König versiegelt das. Der König, dem ist das scheißegal, was mit den Juden ist. Das interessiert ihn nicht, ja. So, und dieser König ist auch unter einer bösen Macht, muss man wissen. Und wir müssen auch wissen, dass, was wir gerade erleben, die Politik ist unter dem Feind, ist unter Satan. Und was wir auch hier erleben, all diese Bedrängnisse und Bedrücknisse, das ist, weil die dem Satan dienen. Ja? Die dienen nicht Gott, so wie dieser König Ahasveros auch nicht Gott gedient hat. Und was wir heute gehört haben, Emily hat ein super Zeugnis gegeben, wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen. Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen. Auch nicht von den Politikern, versteht ihr? Wir müssen hören, was Gott sagt. Und wir dürfen nicht mit fleischlichen Waffen kämpfen, sondern wir haben Waffen des Geistes bekommen. Und das ist klasse, was Emily erlebt hat, oder? Ja? Wenn wir mit den geistlichen Waffen kämpfen, dann haben wir Sieg. Da steht das Fleisch auf und dann fällt uns eine ganze Menge ein, was wir machen können, wenn wir uns so ärgern über die Dinge, die gerade passieren, oder? Und dann ist Heiliger Geist, Halleluja, du bist in uns und du stoppst uns von all dem Fleischlichen. Ich bin kein, weißt du, die Donnersöhne, Jakobus und Johannes wurden Donnersöhne genannt, weil als sie durch Samaria gingen, da wurden sie nicht aufgenommen. Und Jesus sagte, dann lass uns woanders hingehen. Und Johannes und Jakobus hatten die Idee, lass uns doch Feuer vom Himmel rufen, so wie Elia das gemacht hat. Lass uns doch Feuer vom Himmel rufen. Ja, das sind die Donnersöhne. Und das ist, wie wir auch, wisst ihr, das ist so eine Gratwanderung. Und du hast dann solche Beispiele wie Elia und dann denkst du, das darfst du machen, du bist ja ein Kind, du bist ja so ein Prophet wie Elia. Aber Jesus sagt, weißt du nicht, welch Geisteskind du bist, ja, Johannes und Jakobus? Das machen wir nicht. Wir löschen hier keine Leute aus, sondern wir haben geistliche Waffen. Und wir bedienen uns der geistlichen Waffen. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch schmähen. Puh, wir haben andere Waffen bekommen. Ja? Also mir fallen auch eine ganze Menge ein, wenn ich mich ärgere. Und dann muss ich erstmal Skorobondero, Saraguandera, Takaradia, Gabondero, Salaguandera, Takaradia runterkommen. Oh, Sorobotakara, Saharagandaraha. Und übergebe das Gericht dem obersten Gerichtshof und sage, Herr, du bist der gerechte Richter. Ha? Das muss man machen. Ja, wir dürfen nicht, sonst sind wir seelisch, irdisch, dämonisch. Und da neigt man ganz schnell zu. Und dann gibt es auch so einen religiösen Geist, der dann sagt, der Geist des Elias ist doch in dir. Das darfst du doch machen. Nee, das darfst du nicht machen, sagt Jesus. Er sagt, welches Geisteskind bist du? Es sind andere Zeiten. Zu Elias Zeiten, da war Jesus noch nicht ans Kreuz gegangen. Aber jetzt ist Jesus gestorben und hat uns andere Waffen gegeben. Jetzt ist Jesus für uns gestorben und jetzt löschen wir keine Menschen mehr aus, sondern wir löschen nur die Geister aus. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten in der Himmelswelt. Aber kämpfen müssen wir. Da haben wir gar keine andere Wahl. So, und jetzt war dieses Gesetz raus. Als nun Mordechai, Kapitel 4, alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Und er kam bis zu das Tor des Königs, denn es durfte niemand zum Tor des Königs eingehen, der in Sack und Asche gekleidet war. Auch in allen Provinzen, wo immer das Wort und Gebot des Königs hinkam, war unter den Juden große Trauer und ein Fasten, ein Wein und ein Wehklagen. Und die Mägde von Esther und ihre Kämmerer kamen und sagten es ihr, und die Königin erschrak sehr. Esther war die Nichte von Mordechai und sie wurde zur Königin erwählt. So, und sie war jetzt unter dem König, aber sie durfte auch nicht machen, was sie wollte. Und sie durfte auch nicht einfach mit dem König reden, ja, sondern nur der König hat ihr befohlen, wenn sie kommen durfte. Nun ist Mordechai, der Onkel, der hat sie großgezogen. Denn die Eltern von Esther war schon ziemlich früh gestorben. Und die Mägde und Kämmerer, die kamen und sagten es ihr, und die Königin erschrak, und sie sandte Kleider mit Mordechai, damit Mordechai sie anziehe und das Sacktuch ablege. Aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther den Hatach, oder wie er immer heißt, ein Kämmerer des Königs, den er zu ihrem Dienst bestimmt hatte, und gab ihm Befehl, bei Mordechai in Erfahrung zu bringen, was das bedeutet und warum es geschehen ist. Und dann erzählt der Mordechai, was geschehen ist. Also die hat davon gar nichts mitbekommen. Die war abgeschirmt von all dem. Und er gab ihm die Abschrift des schriftlichen Befehls, Vers 8, der zu ihrer Vertilgung in Susan erlassen worden war, damit er ihn Esther zeige und ihr berichte und sie aufforderte, zum König hineinzugehen, um seine Gnade zu erflehen und vor seinem Angesicht für ihr Volk zu bitten. Da ging Hatach hinein und berichtete Esther die Worte Mordechais. Da sprach Esther zu Hatach und befahl ihm, Mordechai zu sagen: Alle Knechte des Königs und die Leute, die in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. Als nun Esthers Worte dem Mordechai mitgeteilt wurden, da ließ Mordechai der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Also da muss man auch wissen, dass der König nicht wusste, dass sie Jüdin ist. Sie hat das verschwiegen, weil Mordechai auch gesagt hat: Sage nicht, dass du Jüdin bist. Ja, sie hat es verschwiegen. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther dem Mordechai antworten: So geh hin, versammle alle Juden, die in Susa anwesend sind, und fastet für mich 3 Tage lang, bei Tag und bei Nacht, esst und trinkt nichts. Und ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und machte alles ganz, so wie Esther es ihm geboten hatte. Also da war sie mutig und sie sagte: Sterbe ich, dann sterbe ich. Lebe ich, dann lebe ich. Aber ich lebe für Gott und für mein Volk. Sie hatte das ist ein Fürbitter, versteht ihr? Und was wir jetzt sind, und diese Gemeinde ist eine fürbittende Gemeinde. Und wir sollten diesen Geist in uns haben. Wir sollten den Geist in uns haben, für diese Welt einzutreten. auch für die Gemeinden einzutreten. Das ist eine sehr, sehr böse Zeit. Wir sind in eine sehr, sehr böse Zeit eingetreten. Und was wir selbst hier in der eigenen Gemeinde erleben, da merkt man, wie ein Geist aufsteht und versucht, Spaltung hervorzubringen. Aber dennoch, lasst uns einfach immer nur segnen, okay? Wir segnen nur. Und wir beten auch nicht, was Gott den, wir haben keine Ideen, was Gott da machen könnte, um sie zur Umkehr zu bringen, okay? Wir sind Fürbitter. Und wir beten und wir treten ein für unsere Gemeinde. Da ist ein Krieg und das geht ganz besonders jetzt, weil nächste Woche ist hier eine Konferenz. Und der Teufel, der ärgert sich ganz besonders über diese Konferenz, der 13. März. Hier steht was von einem 13. Ja. Und weißt du, ich denke, das ist Gottes Datum. Wir haben kein Purim, wir haben kein Losgeworfen, sondern es kam in den Sinn von Martin Baron, dass wir uns hier am 13. März treffen zu einer großartigen Konferenz, die für ganz Deutschland etwas freisetzen soll, die ein Segen für ganz Deutschland sein soll. Es geht nicht darum, um irgendein Gericht auszurufen, versteht ihr? Das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen ein Segen für Deutschland sein. Und was hier sein soll, ist, dass hier ein Lobpreis stattfinden wird. Und betet für Daniel und betet für Philipp Schreibers Team, dass sie fließen wie ein Mann. Dass sie fließen und dass die Salbung Gottes so herabkommt, dass da schon alleine während des Lobpreises Menschen geheilt und gesund werden. Dass einfach etwas sich verändert in der ganzen Atmosphäre. Wir sind hier, um Gott anzubeten. Wir sind hier, nicht um Gericht zu üben, sondern um Gott anzubeten. Wir sind Kinder des allerhöchsten Gottes und wir sollten Fürbitter sein und wir sollten eintreten für all die, wo jetzt die Plätze leer sind. Wir sollten eintreten für die, die gerade von einem bösen Geist sogar inspiriert wurden, um ein Ankläger der Brüder zu werden. Wir sollten eintreten für sie, dass sie wach werden und dass sie umkehren von ihren bösen Gedanken. Und der religiöse Geist, der macht das immer so, dass sie dann denken, wir sind richtig. Und hoffentlich merkt Bernd das, hoffentlich merkt Karin das. Und wisst ihr, wir merken etwas, wir werden so angegriffen im Körper. Wir merken, dass da böse, und das nennt man charismatische Hexerei. Und deshalb bitte ich, die jetzt auch die Predigt hören und die vielleicht sich zum Ankläger der Brüder gemacht haben, hört auf damit. Hört auf damit. Und lasst Gott das Gericht, übergibt Gott das Gericht. Und es ist nur einer, der auch uns überführen kann, und das ist der Heilige Geist. Es sind nicht Menschen, die uns überführen können. Und wenn wir falsch sind, überlasst das Gericht doch dem Vater. Überlasst das Gericht doch Gott. Er ist der gerechte Richter und er hat gute Gedanken. Wisst ihr, das ist gar nicht unsere Gemeinde. Diese Gemeinde heißt Jesus-Gemeinde. Die Gemeinde heißt nicht Bernd und Karin. Diese Gemeinde heißt Jesus-Gemeinde. Jesus hat diese Gemeinde gepflanzt. Er hat sich Bernd auserwählt, um diese Gemeinde zu führen. Aber die Pflanzung ist vom Herrn. Und wer diese Pflanzung angreift, die greift eigentlich Gott an. Versteht ihr das? Der greift Gott an. Der greift nicht nur Bernd und mich an, sondern der greift Gott an. Und das ist gefährlich. Und deshalb bitte ich alle, die irgendwie zum Ankläger geworden sind und charismatische Zauberei betreiben, hört auf damit. Überlasst das Gericht dem gerechten Richter. So, die haben gefastet und gebetet. Und dann kann man lesen, dass sie da reingegangen ist tatsächlich. Und es geschah am dritten Tag, da legte Esther, Kapitel 5, ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs, dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus saß, gegenüber dem Eingang zum Haus. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr: Was hast du, Königin Esther? Und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Und da sagt dann Esther: Wenn es dem König gefällt, so komme der König heute mit Haman zu dem Mahl, das ich ihm bereitet habe. Und das hat sie dann zweimal wiederholt. Und beim zweiten Mal hat sie dann gesagt, was sie wollte. Und sie hat gesagt: Da ist ein Anschlag gemacht worden gegen mein Volk, o König, um mein Volk auszurotten. Und dann fragt er: Wer hat denn diesen Anschlag gemacht? Er hat überhaupt keinen blassen Schimmer gehabt, der König Ahasveros. Das ist Kapitel 7. Ach so, in Kapitel 6, da liest man erst, also da waren sie schon einmal, waren sie da, und dann liest man in Kapitel 6, in derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und er ließ das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik, herbringen. Daraus wurde dem König vorgelesen. Da fand sich, dass darin geschrieben war, wie Mordechai angezeigt hatte, dass Bigtan und Teres, die beiden Kämmerer des Königs, die die Schwelle hüteten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Also er hat den Anschlag vereitelt. Die wurden gehängt. Und dann fragte dann der König am nächsten Tag: Hat er eigentlich, der diesen Anschlag verhindert hat, was hat er eigentlich für einen Lohn bekommen? Er fragt Haman. Und Haman sagt: Da hat, glaube ich, gar keinen Lohn bekommen. Okay. Und dann sagte er dann, also der, wer... Was würdest du machen, den ich ehren möchte? Was würdest du machen, den ich ehren möchte? Dieser Mann, der soll geehrt werden, und überleg dir, welche Ehrung dieser Mann bekommen soll. Was soll der Mann für Ehre bekommen? Und Haman dachte an sich und dachte: Naja, der kann ja nur mich meinen. Er will mich ehren. Und dann sagt er, der soll königliche Kleidung bekommen und soll auf ein königliches Pferd gesetzt werden. Und da soll ein Herold vor ihm herlaufen und sagen: Das macht der König mit dem, den er ehren will. Und dann sagt er: Das ist eine gute Idee. Am nächsten Tag sagt er: Das mach das mit Mordechai. Und der denkt, weißt du, er hat so einen Hass gegen Mordechai. Er hat schon Mordgedanken gehabt. Und jetzt soll er diesen Mann ehren. Und er musste das machen. Er musste vor dem Mordechai herlaufen und musste das machen. Alles muss uns zum Besten dienen, die wir Gott lieben. Mordechai hat Gott geliebt. Und er sollte eigentlich umgebracht werden. Er hatte dann schon ersonnen, weil er sich so geärgert hat. Und dann hat die Frau und seine guten Berater gesagt: Mach einen großen Galgen und häng ihn heute Abend auf. Und dann war er erstmal bei dem Fest nochmal bei der Königin eingeladen. Und dann war dieser Abend, wo alles entlarvt wurde. Und da stand schon der Galgen im Garten für Mordechai. Und das lesen wir dann ab Kapitel 7. So kam nun der König mit Haman zum Trinkgelage bei der Königin Esther. Da sprach der König zu Esther, auch am zweiten Tag beim Weintrinken: Was bittest du, Königin Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was forderst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreiches, soll geschehen. Da antwortete die Königin Esther und sprach: Habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Wenn wir nun zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen. obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Da sprach der König Ahasveros zu Königin Esther: Wer ist es, der sich vorgenommen hat, so etwas zu tun? Und wo ist er? Und Esther sprach: Der Widersacher und Feind ist dieser böse Haman. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Der König aber stand in seinem Grimm vom Weintrinken und ging in den Garten des Palastes. Haman aber blieb zurück und bat die Königin Esther um sein Leben, denn er sah, dass sein Verderben beim König beschlossen war. Und als der König aus dem Garten des Palastes wieder in das Haus kam, wo man den Wein getrunken hatte, da war Haman auf das Polster gesunken, auf dem Esther saß. Da sprach der König: Will er sogar der Königin Gewalt antun? In meinem eigenen Haus? Das Wort war kaum aus dem Mund des Königs gekommen. Da verhüllte man das Angesicht Hamans. Und Habona, einer der Kämmerer, die vor dem König standen, sprach: Siehe, der Holzstamm, den Haman für Mordechai zubereitet hat, der Gutes für den König geredet hat, steht schon beim Haus des Hamans, 50 Ellen hoch. Und der König sprach: Hängt ihn daran. Der Wind kann sich ganz schnell drehen. Ja? Gott ist der gerechte Richter. Und auch wenn er seine Würfel da Purim gewürfelt hat, letzten Endes wurde er umgebracht. So, und das ist auch für uns. Wenn wir standhalten und wenn wir an seinem Wort festhalten, egal was für Probleme du hast, egal was für Krankheiten, was für Beschwerden du hast, aber wir beißen uns fest an seinem Wort und wir sagen: Du hast gesagt. Du hast gesagt. Und ich liebe dein Wort, denn dein Wort ist die Wahrheit. Und ich halte dein Wort fest. Und ich danke dir, dass du deinem Wort selber Recht verschaffst. Da ist eine Zeit. Josef wurde verkauft von den Brüdern. Und so fühle ich mich auch oft. Wie oft haben wir uns gefühlt, von Brüdern verkauft geworden zu sein. Letzten Endes wurde er ins Gefängnis geworfen. Und er musste so lange da drinnen bleiben, bis das Wort Gottes ihm Recht verschaffte. Und das spricht in letzter Zeit ganz oft zu mir. Und ich weiß, die Zeit ist nahe, wo Gott seinem Wort Recht verschafft. Und diese Jesusgemeinde kommt raus aus dem Kerker und wird hineinkommen in die Herrschaft Jesu Christi. Wir kommen raus aus dieser Schmach und wir werden herrschen mit ihm. Das ist Gottes Plan. Er hat keine Gedanken des Leides für die Jesusgemeinde, sondern Hoffnung und Zukunft. Und seine Hoffnung und seine Zukunft ist, dass wir alle geheilt sind und dass wir seine Braut sind und dass wir herrschen werden mit ihm. Denn er liebt uns. Er liebt diese Gemeinde. Er liebt uns. Wisst ihr, und das ist so etwas, was mich triumphieren lässt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So im 12. Monat nun, das ist der Monat Adar, da kam dieses Gesetz ja hervor. Und wie sollte der es ändern? In Persien durfte man kein Gesetz ändern, also musste er ein neues Gesetz schreiben. Und er hat dann das gleiche Gesetz, nur dass die Juden sich jetzt verteidigen sollten. Und die Juden durften dann ihre Feinde umbringen. Und das ist eigentlich, was heute Emily gesagt hat. Wir sind berufen, unsere Feinde umzubringen. Wir sind berufen, Rache zu üben an dem Feind. Aber das sind keine Menschen, versteht ihr? Dieser Feind ist Satan. Dieser Feind ist Amalek. Dieser Feind ist ein böser Geist, der immer gegen uns aufsteht und lügt. Der uns klein machen will, der uns krank machen will, der uns wirklich zerstören will. Und gegen diesen Feind müssen wir aufstehen. Wir dürfen nicht, wir müssen aufstehen. Wir können uns nicht alles gefallen lassen. So, und da gab es ein Fest deshalb. Das Purimfest wird eingesetzt. Aber die Juden in Susa versammelten sich am 13. und 14. Tag dieses Monats und ruhten am 14. Tag. Und sie machten diesen Tag zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Darum machen die Juden auf dem Land, die den offenen Städten wohnen, am 14. Tag des Monats Adar einen Tag der Freude und des Gastmahls und zum Festtag und senden einander Geschenke. Die durften ihre Feinde töten. Und deshalb ist dieser Purim bis heute. Und letzte Woche, als sie Purim gefeiert haben, da hat Israel auf Persien geschossen. Das war der Purim-Tag. Da gingen die, weil da war einer im Geist Amaleks, da war einer, der hieß, ja, das war eigentlich der Führer von Persien. Ja, ist ganz egal, welcher Name immer. Dieser Führer von Persien, der unter dem Geist des bösen Geistes von Persien stand, von dem Engel des persischen Reiches, der hat Drohungen gemacht und der hat immer wieder gesagt, wir werden Israel auslöschen und die Atombombe, die ist schon bald fertig. Und dann war ein Tag und dieser Tag, den haben sie nicht gewürfelt, sondern die haben Gott gefragt. Weil Israel ist Gottes Freund und Israel gehört Gott. Und die haben sich beraten und die haben dann gesagt, Purimfest ist gut, ne? Da gibt es eine Wende. So, und da wurden die bombardiert und der Ayatollah wurde ausgelöscht an diesem Tag, der Israel auslöschen wollte. Der wurde ausgelöscht. Der Mordechai wurde erhängt. Ja, Haman wurde erhängt und Mordechai, dem hat man das Haus geschenkt von Haman. Der wurde in Ehre gebracht. Und jetzt, egal wie die ganzen Nationen sich aufregen, die UNO und so, man hat die ja nicht gefragt, Halleluja, die fragen nämlich Gott und nicht die UNO, dann müsste man ja den Satan fragen, was man machen soll. Und von daher, Halleluja, egal was die jetzt sagen, die können gar nichts sagen, weil die haben das Recht gehabt, das mussten die auch sagen, die haben das Recht gehabt, sich zu verteidigen. Sie haben das Recht gehabt, sich zu verteidigen. Und das ist ein ganz prophetisches Zeichen für uns alle. Wir sind im Krieg gegen Mächte der Finsternis. Wir alle sind im Krieg und wir dürfen uns verteidigen. Wir müssen uns verteidigen. So, und wisst ihr, dieser Geist von Haman, der hat mich ganz doll erinnert an Ahitopheles. Ahitopheles war ein Berater unter David. Und als David attackiert wurde von seinem eigenen Sohn Absalom, da war der Ahitopheles, hat sich auf die Seite von Absalom geschlagen. Und war da der weise Berater. Und aber David war schlauer, weil er war unter Gottes Weisheit. Und er hat dann einen anderen eingesetzt und man hatte dann auf den Rat des anderen gehört. Da sprachen Absalom und alle Männer, 2. Samuel 17, Vers 14, da sprachen Absalom und alle Männer Israels, der Rat Husseis, der war von David eingeschleust worden, dieser Berater. Der Rat des Husseis, des Achitas, ist besser als der Rat Ahitopheles. Aber der Herr fügte es so, dass der gute Rat Ahitopheles zunichte wurde, damit der Herr das Unheil über Absalom brächte. Und Husai sprach zu Zadok und Abjatar, den Priester, so und so, und Ahitopheles, den Absalom, den Ältesten Israels geraten haben. Ich aber habe es so und so geraten. Also da wurde der Rat von Ahitopheles nicht angenommen. Und jetzt lesen wir in Vers 23, als aber Ahitopheles sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er seinen Esel, machte sich auf und ging heim in seine Stadt und er bestellte sein Haus und er hängte sich und er starb und wurde in das Grab seines Vaters gelegt. Und dieser Geist dahinter ist stolz. Mein Rat wurde nicht angenommen. Und wie oft habe ich das hier erlebt, auch in der Gemeinde. Da wurde uns was gesagt, was wir machen müssen. Und wenn wir darauf nicht hören, dann gehe ich aus der Gemeinde raus. Und so die letzte Clique, die dann hier rausgegangen war, die hat dann gesagt, und wir nehmen auch unseren Zehnten mit, mal gucken, was ihr dann macht. Wir leben noch, hallo? Wir leben noch, ja? Und jetzt ist wieder so eine Rotte, die sich zusammenrottet und die auch solche Reden führt. Bernd und Karin hören nicht, was wir sagen. Wir sind doch eigentlich eingesetzt, um hier Rat zu geben. Die hören nicht auf unseren Rat. Der Stolz, das ist Stolz. Was dahinter steckt, ist Stolz. Und der Stolz, der erhängt sich selbst. Versteht ihr das? Ist ein Selbstmörder. Und wenn man aus der Gemeinde rausgeht, dann stirbt man. Dann kommt man in die tote Gemeinde und das ist schon wie Selbstmord. Versteht ihr? Wenn du aus der lebendigen Gemeinde rausgehst und wenn du weißt, dass hier ist deine Gemeinde und du gehst einfach weg, weil deine Rat nicht angenommen wurde, dann ist es genau die Sünde, die Ahitophel es gemacht hat. Und deshalb warne ich alle. Gott hat mich heute Morgen hierher gesandt und hat gesagt, warne mein Volk, denn ich bin kein Gott, der lügt. Und ich bin auch kein Gott, der mal so und mal so ist. Ich stehe zu meiner Leiterschaft und ich stehe auch hinter Barons. Ich stehe zu meiner Leiterschaft und ich stehe zu meinen Gesalbten, sagt der Herr. Tastet meine Gesalbten nicht an. Alles muss uns zum Besten dienen, die wir Gott lieben. Und das habe ich angenommen. Und ich weiß, es wird mir letzten Endes, es macht mich nur kräftiger, es macht mich stärker, es lässt mich stehen im Sturm. Ich werde nicht umknicken, sondern ich werde stehen. Und ich werde die Werke Gottes verkündigen, bis ich sterbe, bis er mich nach Hause holt. Amen. O Karabandera, Saraguende, Lagandera, Siakabondero, Salagwe, Selenga. Hiliandara senga wa taya laha. Hoko roboto koro saragwata kaha. Danke, Jesus, dass du uns Kraft gegeben hast, Macht auf Schlangen und Skorpione zu treten. Du hast uns Macht gegeben über das ganze Heer des Feindes und wir wollen diese Feinde in die Flucht schlagen im Namen Jesu. Wir werden diese Feinde in die Flucht schlagen und wir werden stehen wie ein Mann. Und wir danken dir, dass du die bösen Geister schon besiegt hast am Kreuz von Golgatha. Amen. Ich habe noch ein was zu sagen. Okay, ihr könnt mal Platz nehmen. Dieser Angriff, den Israel gemacht hat, der hieß, der Löwe brüllt. Das war ein sehr, sehr prophetischer Ausdruck, oder? Der Löwe brüllt. So, wir sind in einer Zeit, wo der Löwe brüllt. Und da können wir lesen in Hosea, Moment, erstmal in Jeremia, Gottes Gedanken über Persien sind ganz anders als die Gedanken dieser Welt. In Jeremia 49, da steht, Moment, muss mal gucken, wo. Jeremia 49, Vers 34. Das Wort des Herrn über Elam. Elam ist Persien. Elam ist Iran. Das an den Propheten Jeremia erging im Anfang der Regierung Zedekias, des Königs von Juda, lautet folgendermaßen. So spricht der Herr Scharen. Siehe, ich will den Bogen Elams zerbrechen und seine vornehmste Stärke. Und ich will über Elam die vier Winde kommen lassen von den vier Himmelsrichtungen und sie nach allen diesen Windrichtungen zerstreuen, sodass es kein Volk mehr geben wird, wohin nicht elamitische Flüchtlinge kommen. Und ich will den Elamitern Schrecken einjagen vor ihren Feinden und vor denen, die nach dem Leben trachten, und werde Unheil über sie bringen. Die Glut meines Zornes, spricht der Herr, und ich werde das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufgerieben habe. Und ich werde meinen Thron in Elam aufstellen und werde König und Fürsten daraus vertilgen, spricht der Herr. Aber es soll geschehen in den letzten Tagen. Da will ich das Geschick Elams wenden, spricht der Herr. Und wir sind in diesen letzten Tagen. Also da wurden schon viel, das ist ganz vieles hat sich schon erfüllt. Die wurden schon wie oft verstreut. Wie oft wurden die aus dem Land vertrieben. Aber jetzt steht Gott auf gegen diesen bösen Geist. Und der hört nicht auf. Und deshalb wird auch Netanyahu und auch Amerika nicht aufhören zu bombardieren, bis dieser Geist besiegt ist. Das ist das Wort des Herrn. Das ist das Wort des Herrn. Und da können die quatschen und die haben ja gar keinen Plan. Doch, die haben einen Plan. Die haben den Plan Gottes. Und Gottes Plan wird sich erfüllen. Und dann steht in Hosea 11, Vers 10, sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Also Persien soll jetzt gerettet werden. Das ist das, was es eigentlich bedeutet. Und nicht nur Persien allein, sondern dieser ganze Golfkrieg ist dafür auch da. Der Löwe brüllt. Und alle, die werden erkennen, dass Gott Gott ist. Da wird der Löwe, der brüllt gegen die Mächte der Finsternis. Wenn er brüllt, so werden die Söhne zitternd vom Meer herbeieilen. Wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Und er will sie wieder in den Häusern wohnen lassen. Da wird sich das Schicksal wenden. Und da hat schon Erweckung angefangen im Iran. Es hat schon Erweckung angefangen im Irak. Es haben Erweckungswellen haben schon angefangen. Gott ist dabei, er brüllt gegen die Mächte der Finsternis. Und dann steht in Joel 4, Vers 16, und der Herr wird aus Zion brüllen. Und Zion, das bist du. Er wird aus uns heraus brüllen. Das ist eine Gebetsart. Und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg. Dazu sind wir berufen. Wir sind berufen zu brüllen gegen die Mächte der Finsternis. So, und das letzte steht in Amos 3, Vers 7. Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht weissagen? Das bedeutet, die Biliams, die werden jetzt zum Schweigen gebracht und die wahren Propheten stehen auf und sagen, was Gott sagt. Und das ist das Wort Gottes. Und er steht auf gegen die Mächte der Finsternis. Und er macht dort im Golfkrieg, macht er ein Ende mit den bösen Geistern und er zeigt, dass er Gott ist. Er steht auf als Richter der Gerechtigkeit. Amen. Amen.